Hi, ihr hört Influence, den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Influence-Podcast, diese Woche mit Henrike Redeker.
Ja, das war jetzt ja unser Schritt erst dahin, tatsächlich uns auch als Agentur zu verstehen und unsere Community auch als, ja, als Influencer zu sehen. Ja, Frauen, die jemand anderen oder andere Frauen was sagen können, beeinflussen können, was weitergeben können.
Henrike hat das wunderbare Motto, jede Frau, die eine Mission hat und gehört werden will, hat auch eine Zielgruppe, die ihr zuhören will. Henrike Redeker macht diese Frauen und ihre Mission sichtbar. Das heißt, sie berät und begleitet Persönlichkeiten wie zum Beispiel Jenny Bauminkus von Gitty Beauty oder Claudie Zagrocki von Refinery29 und Vice und viele, viele weitere. Sie hilft ihnen als Coach, Beraterin und Begleiterin dabei, sich als relevante Expertinnen für ihr Thema Sichtbarkeit und Gehör zu verschaffen, sich also zu positionieren und in vor allem externen Medien und Kanälen stattzufinden. Gleich im Interview verrät sie uns, warum das so wichtig ist, wie sie nach 12 Jahren in der Mode-PR den Weg in diese selbstständige Rolle gefunden hat, warum sie sich rein auf Frauen und deren Sichtbarkeit konzentriert und wie sie im Alltag mit ihren Kundinnen eben zusammenarbeitet und ob sie diese Frauen, diese tollen Persönlichkeiten auch als Influencerin verstehen würde. Nebenbei ist Henrike aber außerdem auch Co-Founderin von Her Germany, einer Community, die Frauen aus allen Lebensbereichen anspricht und auf das Thema Entwicklung, gemeinsames Lernen und Lehren setzt. Kürzlich haben Vertreterinnen der Community ihren ganz eigenen Weg in die Sichtbarkeit gewählt. Sie wurden nämlich als Gesichter der deutschlandweiten Kampagne Together We Triumph des deutschen Unterwäscheherstellers Triumph eingebunden. Also Communities, die ihre Verbindungen und ihren Einfluss für Marken öffnen. Ein absolutes Love-Topic für diesen Podcast. Deshalb habe ich mich total gefreut, dass Henrike die Zeit gefunden hat, uns jetzt einmal mitnimmt in ihre Welt und diesen tollen Talk mit mir führt. Ganz viel Spaß beim Podcast mit der großartigen Henrike Redeker. Hi, liebe Henrike, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich total, weil wir kennen uns erst seit diesem Sommer, aber haben seither irgendwie schon viel gequatscht und geredet und alles, was du machst, finde ich unglaublich spannend. Also es ist eine ganz große Ehre, dass du jetzt hier bist und ein bisschen ja mit uns teilst, was du gerade Tolles an den Start bringst und machst oder auch in den letzten Jahren schon gemacht hast. Was mich sowieso total freut, ich folge dir auch auf Instagram und habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade auf deinem Account irgendwie so das Berliner Leben so irgendwie sehe und spüre. Du teilst da irgendwie ganz tolle Eindrücke und Bilder. Und das Interessante ist ja, dass du eigentlich aus meiner Ecke kommst. Ich sitze in Köln und du kommst ursprünglich aus Bonn und hast da deine Wurzeln. Erzähl doch mal ein bisschen, wie es dich dann aber trotzdem von dort in die Hauptstadt verschlagen hat und wie du da dann dich reingegroovt hast in diese Szene dort.
Ja, super gerne. Genau, ich bin Bonnerin und auch leidenschaftliche Rheinländerin. Ich liebe die Kultur sehr.
Ja.
Und kann mich irgendwie auch noch dran erinnern, irgendwie als es damals darum ging, Hauptstadt Bonn oder Berlin, ja, sind wir immer mit kleinen Ja zu Bonn-Aufklebern überall rumgelaufen, beim Hockey, auf unseren Schlägern, überall war es total gebrandet und Berlin war irgendwie weit weg und irgendwie gar nicht so cool. Und als es dann aber so Richtung Schulabschluss und Abitur ging, dachte ich dann auch so, oh, Berlin ist irgendwie doch ganz gut. Und es war irgendwie immer ein großer Traum von mir, dahin zu gehen. Ich bin dann aber erstmal in Hamburg gelandet und habe da studiert. Und zwar aus dem Grund, wir haben in der Schule immer gesagt, MMM, Mode, Medien, Marketing. Ja, das ist irgendwie das Ding, was wir machen wollen. Und ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und fand irgendwie die Brigitte Young Mist total cool und dachte so, oh, gibt's schon lange nicht mehr. Ja, ich bin wahrscheinlich auch, kennen wahrscheinlich auch viele gar nicht mehr.
Ich kenne sie nicht mehr, nee.
Ja, es war so 1995, glaube ich, irgendwie, als ich die gelesen habe. Und dachte immer so, ach ja, Journalismus und Mode, das ist irgendwie so mein Ding. Und habe dann mich so ein bisschen umgehört und bin auf die AMD gestoßen, die Akademie für Mode und Design. Da konnte man Modejournalismus studieren. Gab es aber nur in Düsseldorf und in Hamburg. Düsseldorf war mir zu nah. Und als Bonnerin oder Kölnerin geht man natürlich auch nicht nach Düsseldorf, obwohl es eine schöne Stadt ist. Und dann bin ich in Hamburg gelandet und habe da studiert und hatte immer eigentlich das Ziel, in eine Moderedaktion zu gehen. Habe da auch Praktika gemacht und bin aber dann auch ziemlich schnell auf die PR-Branche gestoßen, die ich vorher gar nicht kannte. Mir war vorher gar nicht klar, dass es sowas wie PR-Agenturen überhaupt gibt, die ja so ein bisschen Schnittstelle sind zwischen, ja, zwischen Redaktion und Brand oder Unternehmen. Und habe dann da auch Praktika gemacht und fand das total spannend. Und ja, bin dann nach dem Studium nach New York gegangen, in eine große PR-Agentur, habe da Praktikum gemacht im Bereich Personality PR, was später noch mal sehr wichtig wird. Ja, in New York war das irgendwie gang und gäbe. Ja, jeder hatte irgendwie seinen Publicist.
Genau.
War total spannend. Man hat irgendwie für Friseure und coole Frauen und Männer irgendwie, die in der Stadt irgendwie was Cooles machen, die PR gemacht. Und bin dann zurück und dann endlich kam Berlin. Ja, ja. Dann dachte ich, okay, jetzt ist die Zeit, dahin zu gehen. Und habe dann in einer Agentur gearbeitet, auch 12 Jahre lang, Lifestyle-PR gemacht, auch wirklich in jedem Bereich, sei es Mode, Beauty, Autos, alkoholische Getränke, Sport. Ich habe irgendwie überall mal reingeschnuppert, was total super war. Und jetzt bin ich schon total ins Reden gekommen. Ich hoffe, das ist okay.
Ja, natürlich, bitte. Aber das klingt total wundervoll. Also es klingt erstmal nach so einem Traumstudiengang, den sich bestimmt sehr, sehr viele Menschen auch heute irgendwie vorstellen als sowas super Ideales, wo man wahrscheinlich auch nie genau weiß, wie man den Zugang findet, auch zu dieser Welt, ne, zur Modewelt oder zur Fashionwelt. Ich gucke gerade total begeistert die Netflix-Serie Emily in Paris. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Da ist es schon durchgeguckt.
Okay, klar. Genau, super. Ich bin jetzt auch bei der letzten Folge und das ist natürlich eine totale Überzeichnung, aber da sieht man nochmal so ein bisschen die Faszination für diese eher in dem Fall irgendwie Luxus, Mode, Lifestyle-Beauty-Branchen und so, also für diesen Way of Life. Ich denke mal, in New York hast du dann die absolute Volldröhnung gekriegt und in Berlin war der Vibe wahrscheinlich dann wiederum ein bisschen anders oder ne, kannst du ja mal gerne sagen. Und ja, wahrscheinlich bist du da ja dann in die Medienwelt Deutschland so richtig tief einmal eingetaucht. Wenn man das 12 Jahre macht, dann kennst du da bestimmt jeden Redakteur und seine Schwester.
Total, total, auf jeden Fall, ja. Noch übrigens ein anderer Tipp ist The Bold Type als Serie. Das sind Mädels, die in der Redaktion arbeiten.
Oh ja, das guckt
auch sehr spannend. Und da ist irgendwie so die andere Welt. Aber ist auf jeden Fall auch super interessant. Genau, also ich bin tatsächlich ja durch ganz viele verschiedene Stationen dann gegangen. Ne? Also dadurch, dass ich einfach auch viele verschiedene Kunden hatte, habe ich auch unterschiedlich gearbeitet. Hauptsächlich natürlich mit so Brigitte, InStyle, Myself und so weiter, alles tolle Magazine. Und dann aber auch mit so Sportredakteuren von der Welt am Sonntag. Ja, ich habe zum Beispiel als Usain Bolt hier in Berlin zur, ich glaube, was war das denn, Weltmeisterschaft?
Ne? 2009. Ne?
Genau,
ja.
Haben wir Puma betreut. Ja? Und er ist halt in Puma-Schuhen gelaufen. Ne? Das war das erste Mal, dass ich richtige krasse Sportredakteure an der Hand hatte, die halt meinten so, was, du willst mir irgendwie einen Schuh, was willst du genau von mir? Und ich so, ja, aber es ist Usain Bolt und wir haben eine Pressekonferenz. Und dann mal so, ah, okay, und da können nochmal wie viele deutsche Redakteure reinkommen? Ja, 5. Okay, das war halt nochmal ein ganz anderer Zugang, ganz andere Menschen, mit denen ich da sprechen musste. Und das ist, glaube ich, auch in der PR ganz wichtig, dass man da keine Hemmungen und keine Angst hat, sondern total offen und vor allem auch total herzlich ist und auf andere Menschen zugehen kann, um die halt davon zu überzeugen, dass das Produkt oder die Marke, die man vertritt, spannend ist.
Ja.
Und genau, dann, ja, also ich war dann in der Agentur und es war auch ein Auf und Ab der Gefühle natürlich teilweise, ja, weil es natürlich immer so ist, okay, wie geht's weiter, was machen die Magazine, was macht Print, was macht Online? Und dann ging es auch ja irgendwann los mit den ganzen Bloggern, die aufgetaucht sind. Ja, da gab es Influencer noch gar nicht.
Mhm.
Und dann haben wir mit denen irgendwie zusammengearbeitet. Dann gab es eine Zeit, wo plötzlich Opinion Leader das neue super super Thema waren, ja, wo wir dann irgendwie zu Events die coole Crowd aus der jeweiligen Stadt eingeladen haben. Die mussten gar nicht auf Instagram sein oder bei Facebook oder irgendwo, sondern die sahen einfach cool aus, hatten irgendwie einen coolen Style, coolen Spirit und das war total spannend, wie sich das dann irgendwie so alles entwickelt hat.
Wie habt ihr die denn dann ausfindig gemacht? Also bei uns hieß das manchmal dann auch Thought Leader, aber wenn du schon sagst, so, es musste gar nicht unbedingt ein wichtiger Instagram oder ein riesiger Instagram-Account sein, wie habt ihr die gefunden oder rangeschafft sozusagen oder auch evaluiert? Wer ist jetzt wirklich Opinion oder Thought Leader? Das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, ich glaube, dass lief alles total übers Netzwerk, ja, mit dem man irgendwie eh schon Kontakt hatte, wer wen kannte, einfach aus dem Umfeld, was auch natürlich für mich als PR-Beraterin totales Must-Have ist, ein großes Netzwerk, ja, also sich das aufzubauen, ist eine Sache, die ich auch von meiner ehemaligen Chefin gelernt habe. Die hat sich ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut und das auch wahnsinnig gut gepflegt. Und das habe ich von Anfang an übernommen und daher kommt das dann, ne? Dann findet man den cool. Und es gab Instagram damals nicht so, wie es es heute gab, ne? Irgendwie so 2010, 2012, 2000, ja, ne? Irgendwie irgendwas. Und das war tatsächlich total spannend, wie man da ja sich das Netzwerk aufbaut und dann auch an solche Personen rankommt. Ja.
Habt ihr damals auch die Diskussion geführt, wo verläuft die Grenze zwischen Bloggern und Journalisten? Ich weiß noch, dass das bei mir irgendwie in der Zeit noch eine Rolle gespielt hat. Ich habe meine Wurzeln auch in der PR und habe mein erstes Praktikum und dann später irgendwann Volontariat 2013 und 2015 jeweils in der PR-Agentur gemacht. Da ging es dann mehr um Food-Themen, also weniger Lifestyle und Fashion. Aber ich weiß noch, dass das damals irgendwie voll die Debatte war, ob man jetzt Blogger wirklich genauso auch behandeln darf oder ob die einen kleineren Goodie-Bag kriegen oder so. Das waren manchmal schon so banale Debatten. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch diskutiert habt.
Ja, also ich glaube, als so die ersten Blogs irgendwie so aufkamen, fanden wir das alles alle total toll. Aber es war auch so, es gab natürlich Brigitte.de oder sowas, ne? Also die großen Verlage hatten einfach auch Online-Seiten, aber die Blogger waren noch mal anders und noch mal persönlicher und haben nochmal andere Empfehlungen gegeben. Und das war oder ist auch immer noch total spannend, finde ich. Ich glaube, Unterschiede haben wir auf gar keinen Fall gemacht. Das sind alles, was externe Medien für uns sind, ist super. Ja. Ich glaube aber auch, und das ist, glaube ich, auch begleitet uns ja immer weiter, diese Diskussion. Und ich habe jetzt ja schon einige Folgen auch von deinem Podcast gehört. Und das Thema hast du ja auch oft, ne, wo man da, also was tatsächlich so die Unterschiede sind. Und ich sehe einfach immer, wer irgendwie eine gute Meinung hat und gut für mein Produkt ist, das oder für meine Kundin ist, das finde ich gut und da möchte ich die platziert sehen. Und wie das dann vonstatten geht, das ist dann individuell natürlich unterschiedlich.
Ja. Dann hast du ja aber jetzt vor einiger Zeit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, raus aus der Agentur sozusagen. Und das kann ich mir vorstellen, ist ja nach so langer Zeit in diesen, ich sag mal, vielleicht auch vorgefertigten, gefestigten Bahnen sozusagen auch ein recht großer Schritt. Wie hast du damals die Entscheidung getroffen und was genau machst du jetzt?
Die Entscheidung, hab ich getroffen sie wurde mir dann aber tatsächlich leicht gemacht, weil die Agentur, in der ich gearbeitet habe, geschlossen wurde.
Ah, okay.
Und ich vor der Wahl stand, suche ich mir einen neuen Job in einer Agentur oder mache ich mich selbstständig? Und ich habe mich schon immer so ein bisschen damit geliebäugelt, mich selbstständig zu machen, habe mich aber nicht getraut, weil ich stehe total auf Sicherheit. Ja, also irgendwie fester Job, super wichtig, Altersvorsorge, super wichtig. Ich bin irgendwie überall, habe ich mir schon mal eine Pfeiler aufgebaut. Und das war immer ich hatte da wahnsinnig großen Respekt vor. Und ich muss aber sagen, dass ich da echt irgendwie in so ein ganz gutes Netz gefallen bin. Ja, ich war bei der Agentur für Arbeit, ich wurde total unterstützt, habe einen Coach bekommen, um einen Businessplan zu schreiben und Gründungszuschuss beantragt. Und das lief alles total gut. Und ich, dadurch, dass die Agentur geschlossen wurde, konnte ich einen Kunden mitnehmen, was natürlich auch mega war. Ja, es gab natürlich einfach die Möglichkeit, da ohne irgendwelchen Stress weiter für jemanden zu arbeiten. Und jetzt bin ich ja selbstständige PR-Beraterin und spezialisiert auf Frauen und darunter fallen Gründerinnen, Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen, die ich bei der Öffentlichkeitsarbeit unterstütze. Und da schlägt sich auch der Bogen wieder zu der Personality-PR, was ich irgendwie 14 Jahre vorher kennengelernt habe in New York, wo es wirklich gang und gäbe ist. Das jetzt zu machen und für Personen. Ich glaube, Personality PR würde ich es jetzt nicht nennen. Es gibt verschiedene Arten, wie man sich da irgendwie betiteln kann. Ich finde irgendwie immer so PR um eine Person ganz gut. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und ich habe jetzt in den letzten anderthalb Jahren mit ganz tollen Kundinnen zusammengearbeitet und bin total glücklich, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Und auch sehr, sehr dankbar, dass ich da mit meinem Sicherheitsnetz irgendwie reingehen konnte.
Richtig schön. Was hat dich denn dazu gebracht, dann aber den Fokus zu wählen, wenn du das halt vor so langer Zeit schon mal dann eben in New York gemacht hast? Du hättest ja alles machen können im Bereich PR sozusagen, ne? Also warum genau das und warum dann auch auf Frauen tatsächlich als Zielgruppe in der Kundenschaft?
Also in den letzten Jahren in der PR hat es sich auch schon dahin entwickelt, dass viel über Spokespersons, haben wir es immer genannt, gemacht wurde und platziert wurde und einfach ja das Gesicht hinter einer Marke wahnsinnig wichtig ist. Ich erinnere mich noch, bei den Anfängen war es immer total super, wenn irgendwie eine Brand einen neuen Designer hatte oder eine Parfummarke, einen coolen Celebrity als Gesicht oder ne, irgendwie sowas. Das ja. waren dann großen Interviews und so und Anzeigenkampagnen wurden gemacht. Und es hat sich aber wirklich einfach ja dazu entwickelt, dass halt die Geschichten der Gründerin, der Macherin, der Macher hinter der Brand super interessant sind und darüber auch dann die Marke einfach Aufmerksamkeit bekommt. Und das finde ich super spannend. Und dann habe ich den Launch von Refinery 29 begleitet in Deutschland. Das kennst du ja vielleicht auch, ein Online-Magazin, das auch unter anderem von einem Kölner mitgegründet wurde in New York.
Das wusste ich gar nicht, ja cool.
Ja. Und da habe ich den Launch genau mit begleitet und das war super spannend zu sehen, weil ich da auch zum ersten Mal auch in diese Welt eingetaucht bin. Die Mexco, OMR, Marketingkonferenzen. Und gesehen habe, dass da echt wahnsinnig viele Männer irgendwie unterwegs sind, die alle super Expertise haben, denen ich auch wahnsinnig gerne zuhöre. Aber es ist doch auch schön wäre, wenn da ein paar mehr Frauen sind. Und ich weiß, dass die auch alle wahnsinnig viel dafür tun. Und finde das auch total gut. Aber ich glaube, dass es meine Mission so ein bisschen ist oder sein könnte, da einfach die Frauen noch mehr zu unterstützen und auch Empfehlungsmanagement zu machen, weil viele Frauen trauen sich vielleicht auch gar nicht, sich selber da irgendwie vorzustellen, wollen gar nicht so viel Eigen-PR machen, haben aber wahnsinnig viel und wahnsinnig tolle Sachen zu sagen. Und da komme ich dann ins Spiel und bringe die halt auf die Bühnen, auf die sie gehören.
Ja. Was für Frauen sind denn das? Du hast eben schon gesagt, Gründerin, Macherin, aus welchen Bereichen kommen die sozusagen? Sind das manchmal auch Angestellte oder sind das immer Selbstständige? Wie setzt sich das zusammen?
Also ich arbeite für viele Gründerinnen, tatsächlich viel aus dem Beauty-Bereich. Mhm. Den habe ich vorher ehrlich gesagt auch nur so ein bisschen angekratzt. Aber das macht mir total Spaß und dann sind es aber auch Frauen, die fest angestellt sind, die in Führungspositionen sind, die zum Beispiel aus einer Werbeagentur kommen oder in Medienunternehmen arbeiten und auch Unternehmerinnen, die schon seit 10 Jahren oder so im Business sind und die einfach ja Unterstützung brauchen. Und es ist tatsächlich oft so, dass die auf mich zukommen und das wollen und auch sagen, ja, es ist für mich und für meine Brand total wichtig, dass ich mein Gesicht zeige. Aber
die erkennen das sozusagen.
Ja, genau. Ja. Aber ich will auf gar keinen Fall Selfie-Stories und in eine Kamera reden. Das bin überhaupt nicht ich, das mache ich nicht. So. Und da kann ich immer total gut direkt ansetzen und sagen, ja, das musst du auch gar nicht. Es gibt ganz viele, ganz tolle andere Formate, wo du dein Wissen und deine Expertise weitergeben kannst, wie zum Beispiel so ein sehr guter Podcast, den du hier zum Beispiel machst, oder einen Gastbeitrag schreiben oder Interviews geben. Und wenn du deine Stimme auch gar nicht so gerne hören magst, dann gibst du halt ein schriftliches Interview oder gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten. Oder du gehst auf ein Panel oder du kannst auch ein Panel machen, was in einem geschlossenen Raum ist, ja, wo was gar nicht so öffentlich ist und das gar nicht so viele Menschen sehen von einer Zielgruppe, die du einfach ansprechen willst. Und da habe ich mich jetzt in den letzten 1,5 Jahren ja ganz gut irgendwie so durchgewurstelt und da jetzt ganz gute Kontakte aufgebaut und die Frauen, die ich betreue, kommen halt auch deswegen zu mir, dass ich sie halt unterstütze und berate und auch überlege, was passt eigentlich zu dir und was möchtest du eigentlich machen und vor allem, was willst du eigentlich auch überhaupt sagen?
Genau, und was willst du vielleicht auch nicht machen? Also das finde ich gerade total stark, diesen Punkt, das hilft ja, glaube ich, jedem, für sich mal zu definieren, womit fühle ich mich eigentlich wohl, was ist überhaupt zielführend, ne? Ich muss ja nicht auf jeder Party tanzen und dann auch jemanden dann eben wie dich oder jemanden halt an der Seite zu haben, der einem dann die Gewissheit gibt, dass es okay ist, sich diese Grenzen zu setzen sozusagen. Also ich hatte zum Beispiel auch schon Gäste, die ich angefragt habe für den Podcast, die ich super gerne dabei gehabt hätte, die gesagt haben, nee, ich mache ganz grundsätzlich keine Podcasts. Das habe ich irgendwann mal für mich entschieden, weil ich eben meine Stimme absolut nicht gerne höre, hinterher nur unzufrieden bin mit dieser Live-Performance sozusagen und das einfach nicht mein Format ist. Und das fand ich total schade einerseits, weil ich die Person gerne gehabt hätte, aber auch so stark und bin dann selber noch auf der Suche sozusagen, für mich mal zu definieren, wo kann man denn Grenzen setzen, weil man kann halt nicht alles machen sozusagen. Gerade wenn man diese Schritte in die Sichtbarkeit macht oder ein eigenes Unternehmen aufbaut, das ist ja manchmal crazy, was da auf einen einprasselt. Was nimmst du denn dann noch konkret sozusagen den Kunden, die du hast, ab oder den Partnerinnen sozusagen? Sind es dann, ich weiß auch nicht, also ist es dann quasi nur eine inhaltliche Arbeit, was die Kommunikation angeht, Talking Points, sind es auch dann Medienbeziehungen, was umfasst die Arbeit dann so in der Praxis, im Daily Life?
Ja, das ist tatsächlich eine richtig, richtig gute Frage und ich muss mir die auch immer selber immer wieder stellen, weil es wirklich total unterschiedlich ist und oft gar nicht so, ja, so richtig zu beschreiben ist. Also es ist klar, auf der einen Seite das Empfehlungsmanagement, dass ich so die Schnittstelle bin zwischen Redaktion und Kunden. Dann ist es auf jeden Fall auch das Vorbereiten von Interviews. Ich finde es zum Beispiel bei dir ganz toll, wie du deine Interviews vorbereitest. Ja, ich finde, das ist wirklich richtig, richtig gut gelöst. Und da bin ich natürlich auch für meine Kundinnen immer am Ball und gucke halt, wie wird das vorbereitet, wie kann ich dir helfen, wie kann ich es dir so einfach wie möglich machen, mit einem guten Gefühl in ein Interview reinzugehen. Ja, wenn du vielleicht den ganzen Tag von morgens, ich habe eine Kundin, die steht irgendwie um 4.30 Uhr auf, ja, und ist ab da irgendwie on fire, die muss ich halt sicher sein, dass sie gut vorbereitet in so ein Interview reingeht. Darum kümmere ich mich total viel, dann aber auch, ich scanne ganz viele Medien, ich bin ganz oft auf der Suche nach neuen Medien, nach neuen Podcast-Formaten, nach neuen Online-Formaten, guck, wo meine Kunden reinpassen, mache natürlich auch so ein bisschen Erwartungsmanagement, ja, wo können sie auch wirklich platziert werden und was ist vielleicht im Moment noch nicht erreichbar, das heißt nicht, dass es irgendwann mal passieren wird. Ja. Da bin ich auf jeden Fall auch aktiv und ich glaube dann auch alles, was Beratung angeht, ne, wo sollen sie sich positionieren, wie sollen sie sich vielleicht auf ihren Social Media Kanälen positionieren, da grenze ich aber auch immer total ab, weil ich bin keine Social-Media-Expertin. Ja, klar habe ich auch Social-Media-Kanäle und bespiele die. Aber da gibt es andere ganz, ganz tolle Menschen, die da viel, viel besser Bescheid wissen als ich, die ich dann auch gerne empfehle und mit denen ich auch zusammenarbeite. Und dann, es kommt halt auch immer drauf an, ne? Dann sehe ich irgendwas, ruft mich irgendeine Redakteurin an und sagt, oh, ich habe jetzt das und das spontan. Dann denke ich so, ah, die Kundin kann jetzt gerade nicht oder passt auch nicht so gut, aber die würde vielleicht passen.
Ja.
Da muss ich auch manchmal schnell reagieren, ja, oder auch meine Kunden überzeugen, okay, du musst jetzt mal das Meeting absagen, weil ich habe jetzt einen Redakteur, der will mit dir sprechen. Das ist jetzt erstmal wichtiger in dem Moment. Und so bin ich halt ja viel mit meinen Kundinnen in Kontakt und versuche halt so viele Platzierungen in externen Medien zu erreichen, wie es nur geht.
Ja, inwiefern glaubst du denn, ist diese Sichtbarkeit, die du ihnen ja dann damit verschaffst oder auch diese mediale Aufmerksamkeit dann so ein entscheidender Hebel tatsächlich auch für deren unternehmerischen Erfolg, für die berufliche Entwicklung? Woran machst du das fest sozusagen?
Auch eine super gute Frage. Ich glaube, dass PR auf jeden Fall sehr wichtig ist für das Image, wie man sich nach außen einfach präsentiert und was andere auch über einen lesen, denken, was für ein Bild sie sich von einem machen oder auch von einer Marke machen. Wenn die Gründerin super sympathisch ist, dann finde ich das Produkt im besten Fall auch gut oder schaue es mir zumindest einmal an. Und ich glaube, dass es darauf auf jeden Fall total, total einzahlt, wenn eine Gründerin in dem Fall sehr präsent ist in den Medien. Das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, wenn es darum geht, zum Beispiel VCs oder Angel-Investoren anzusprechen, ja, da einfach zu zeigen, hey, guck mal, ich habe schon Interviews gegeben, ich bin sichtbar, ich bin so wichtig, dass ein bestimmtes Medium über mich schon berichtet hat.
Ja.
Und ich glaube, es ist für intern auch total, total wichtig, was man klar natürlich auch über seine Social-Media-Kanäle total spielen kann, aber egal von welchem Medium meine Kunden interviewt werden, wenn es auf das Thema Team kommt, ja, und da das Team hervorgehoben wird, das ist natürlich auch für die Mitarbeiter super.
Das stimmt, ja. So eine Art Wertschätzung in der Öffentlichkeit oder auch diese Legitimierung, genau, ne, die das dann nochmal gibt, genau, für die ganze Arbeit. Ja.
Genau, und das ist ja, also das ist zum Beispiel was ich mir immer total, also was ich immer total toll finde, wenn andere das wirklich auch sehen, was ich mache und das auch wertschätzen nach außen. Ne? Und das geht, glaube ich, auch jemanden, der in einer Agentur arbeitet so oder der in einem Startup arbeitet, der einfach ja gesehen werden will. Und das finde ich ist PR, glaube ich, ein ganz guter Beweis einfach dafür, dass man, was man da sagen kann und wie man sich danach ja nach außen geben kann und auch sein Team irgendwie auch mit einbeziehen kann. Ich glaube, wo man aufpassen muss, ist tatsächlich zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie 3 Clippings, also 3 Veröffentlichungen und jetzt schießen meine Sales in die Höhe. Ja, ja, das ist natürlich, PR ist auch ein ganz, ganz kleiner Teil vom Marketing-Mix. Also wirklich, das ist einfach nur ein Teil davon und du kannst nicht mit PR alle anderen verkaufsfördernden Maßnahmen aushebeln und sagen, das reicht mir jetzt, damit starte ich jetzt total durch. Also es ist wirklich ein Teil und so sollte man es auch sehen.
Mhm. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass normalerweise die Leute dann schon mit dieser Intention auf dich zukommen oder diese Erkenntnis, es ist wichtig, ich brauche da Hilfe oder ich möchte diese Sichtbarkeit oder vielleicht noch ein bisschen diesen Prozess professionalisieren. Wo liegen denn aber trotzdem vielleicht so noch ein paar vielleicht auch persönliche Hürden bei deinen Kunden, oder auch Schwierigkeiten, weil das ist ja manchmal auch was sehr Unheimliches, so, ne, diesen Step zu machen, sich dieser Öffentlichkeit hinzugeben, preiszugeben. Ja, wo liegen da vielleicht noch so ein bisschen die, nicht Befindlichkeiten, aber einfach so, ich weiß auch nicht, womit hadern die dann?
Ich glaube, ganz viel geht es darum, wie viel möchte ich von mir preisgeben, von dem, was meine persönliche Geschichte ausmacht. Und da muss auch jede von meinen Kunden selber für sich entscheiden. Ich kann da natürlich eine Hilfestellung geben und sagen, was ich erzählen würde und was ich wichtig für eine Geschichte finde. Aber es gibt natürlich oft Punkte, die man halt einfach auch nicht erzählen möchte und sich deswegen auch ein bisschen so dagegen sträubt, weil man vielleicht Angst hat, dass man genau die Fragen gestellt bekommt. Ne? Mhm. Wenn es zum Beispiel darum geht, wie du auf dein Produkt gekommen bist oder wie du dazu gekommen bist, was zu gründen und es was ganz, ganz Persönliches ist, worüber du gar nicht sprechen möchtest, dann bin ich auch dafür da zu sagen, okay, darüber musst du auch gar nicht sprechen. Lass uns doch mal überlegen, was vielleicht noch ein anderer Auslöser war, wenn du darüber nicht reden möchtest. Und das ist, glaube ich, das, womit sich die meisten sehr, sehr schwer tun, inwieweit sie auch ihre Persönlichkeit oder ihr Privatleben. Und damit meine ich nicht, sich jeden Tag zu filmen und zu zeigen, sondern einfach zu zeigen, okay, was war eigentlich der Auslöser für meine Gründung, das irgendwie preiszugeben. Das ist, glaube ich, das, womit die meisten ja hadern, ja, würde ich jetzt so sagen. Ja.
Ich habe vorhin, das ist jetzt auch nur eine weirde Anekdote, ich bin jetzt auf Bild Live hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die haben so eine sehr interessante Live-Show unter 4, wo immer 3 Frauen und ein Gast irgendwie miteinander sprechen. Ich habe keine Ahnung, es gibt es erst seit kurzem, was da sonst immer, was der Leitfaden ist, aber sie hatten jetzt Christian Lindner da und haben mit ihm über Frauenförderung in der FDP, aber auch, ich sag mal, ja, in Deutschland allgemein gesprochen. Und da ging es auch ganz lang um das Thema, erstmal eine richtig weirde Konstellation von Leuten, die darüber reden und auch der Kontext, aber ich bin irgendwie hängen geblieben, weil Christian Lindner mir dann auch erklärt hat, unter anderem, was ich aber auch bestätige aus meinem persönlichen Beobachten, dass viele Frauen nochmal eine Ecke mehr zögern, diesen Pfad der Selbstdarstellung zu betreten und quasi doch immer, wenn man es jetzt super allgemein formuliert, eher an einem sachlichen Diskurs interessiert sind und weniger prahlen und einfach um nochmal was gesagt zu haben, was raushauen im Meeting oder so, sondern ne, man redet, wenn man was zu sagen hat und dann auch meinetwegen mit Nachdruck und richtig, richtig toll und autoritär, aber halt nicht einfach nur um nochmal da gewesen zu sein und dass Männer manchmal eher dazu tendieren. Beobachtest du das auch, also dass es manchmal doch noch Unterschiede gibt oder ich meine, du hast jetzt nur Frauen als Kundin, aber arbeitest du auch ganz gezielt dann an diesen vielleicht Dingen, um diese noch zu stärken und mehr zu befördern, so dieses, hey, du kannst rausgehen, du hast was geleistet und du kannst ja auch sachlich sein, aber sei trotzdem mutig und laut und präsent sozusagen.
Ja, ist übrigens eine sehr, sehr gute Show tatsächlich, finde ich.
Ja, ne? Okay. Man schämt sich schon immer ein bisschen, die zu gucken. Nee. Ich weiß, nur wegen Springer manchmal, aber.
Ja, nee, finde ich überhaupt nicht. Und ich bin tatsächlich Patricia, mit der singe ich im Chor. Also,
ach Quatsch, Chor, die bewundere ich ja sehr. Die ist sehr stark super. In den Debatten.
Mega, mega tolle Frau. Und leider können wir jetzt ja gerade nicht trellern zusammen, aber. Ja. Genau, daher bin ich natürlich auch schon ziemlich früh darauf gestoßen, habe die Show verfolgt. Ich finde, es lohnt sich eigentlich immer,
ja.
da mal reinzugucken. Zu deiner Frage, es ist, glaube ich, es ist tatsächlich so, dass Frauen sich da noch mal ein bisschen mehr zurücknehmen, vorsichtiger sind und wie du auch gerade gesagt hast, eher so die sachliche Ebene suchen und nicht noch mal das letzte Wort haben und noch mal einen raushauen. Ich glaube, dass Frauen oder dass viele Frauen auch von sich selber denken, das ist total, das reicht total so. Und es ist in den meisten Fällen auch so. Es stößt eher, finde ich, stößt eher auf, wenn jemand noch mal was sagt. Und oft werden ja auch Sachen einfach wiederholt. Ja,
ja genau.
So, ja, aber jetzt hat doch die Dame, die auf der Bühne stand, doch einen super guten Abschluss hier gefunden. Dann muss man das nicht wiederholen und in andere Worte packen oder das, was man vorher gesagt hat, nochmal in andere Worte packen. Aber es ist tatsächlich so, dass es mir auch schon öfter aufgefallen ist. Ich glaube, ich würde meine Kundin jetzt nicht dahin beraten zu sagen, ihr müsst jetzt nochmal auch einen draufhauen, weil die wissen schon ganz genau, wie sie ihre Meinung kundtun können und wie sie argumentieren können. Und ich glaube, den Effekt, den es hat, der ist auf jeden Fall, wenn man sachlich bleibt und vielleicht nicht nochmal so richtig einen raushaut, ist auf jeden Fall positiver.
Ja, der langfristige sowieso. Ich glaube, genau, ja. Es ist manchmal eher so, das beobachte ich auch manchmal einfach nur so in beruflichen Calls, keine Ahnung, sind 8 Männer, 2 Frauen, die Frau hat irgendwas total Richtiges und Solides gesagt, alles perfekt, also so on point und war ein super wichtiger Beitrag und dann übernimmt nochmal ein Mann und formuliert es einfach nochmal anders oder sagt so, ja, ergänzend dazu vielleicht und dann ne, ist so quasi das genau das Gleiche, aber Hauptsache, es wurde einfach nochmal gesagt. Aber ja, es ist, glaube ich, in vielen Kontexten. Ich kann mir ja genau trotzdem vorstellen, dass deine Arbeit dann halt super wichtig ist, um dann eben an den entscheidenden Stellen, aber trotzdem den Frauen diese Plattform zu geben, die sie eben auch brauchen, um stattzufinden sozusagen, weil sie ja eben geilen Job machen und das halt einfach gesehen wird noch mehr, ne?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Zu einem weiteren Thema, was ja auch super wichtig ist in diesem Bereich, das Thema Netzwerken. Und du bist ja auch Teil eines Netzwerks, was sich auch aus Frauen formt. Das HER-Netzwerk, was viele vielleicht auch aus dem schwedischen Urgründersystem kennen, aus dem sich das dann herausgegründet hat, sozusagen die deutsche Version. Magst du mal vielleicht so ein bisschen beschreiben, wie ihr das gegründet habt und wie ihr losgelegt habt damit und was ihr im Moment macht?
Ja, super gerne. HER ist gibt es jetzt schon in Deutschland beziehungsweise hauptsächlich in Berlin seit 2016, wurde damals von Birgit Amelung gegründet und jetzt sind wir inzwischen zu dritt, also Birgit, Susanne Sitte und ich und es ist ein Netzwerk für Frauen. Wir wollen Impulse setzen für ein selbstbestimmtes Leben, für mehr Wachstum, für inneren Wachstum. Und Worte, die wir gerne benutzen, sind Selbststärkung, Selbstfindung und Selbstliebe. Und es ist von uns ein totales Herzensprojekt. Also wir machen das alle nebenbei, neben unseren anderen Jobs und haben eigentlich damit angefangen, Dinnerrunden zu machen. Also sehr sehr klein und sehr ausgewählt am Anfang, immer mit einem bestimmten Thema. Die Themen sind ganz unterschiedlich, haben aber oft einen sehr emotionalen Hintergrund, immer mit 1 oder 2 Speakerinnen, die dann dazu kleine Impulsvorträge geben. Wir lassen auch immer die Community und unsere Gäste zu Wort kommen und stellen eine Frage zu einem bestimmten Thema, sodass jeder auch was sagen kann. Und ja, haben eigentlich hauptsächlich von schönen Dinnerrunden das in den letzten Jahren aufgebaut und davon irgendwie gelebt und die Community hat sich total erweitert. Und ja, das können wir jetzt ja leider nicht mehr machen, was für uns total schade ist, weil das einfach ein super wichtiges Thema für uns war. Und haben jetzt in den letzten Monaten, vor allem auch im März, April, während des ersten Lockdowns, uns total auf online fokussiert und da echt einige ganz tolle Events auch aus dem Boden gestampft für unsere Community. und haben Workshops gemacht und Online-Wine-Tastings und Talks zu verschiedenen Themen und hatten total viel Spaß und sind ganz dankbar, dass unsere Community das auch total gut aufgenommen hat. Und jetzt gerade sind wir irgendwie dabei, uns nochmal hier so ein bisschen zu sortieren in Deutschland und nochmal ein bisschen anders aufzustellen, weil es tatsächlich auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt, das alles zu managen. Und ja, das ist also allein Newsletter aufzusetzen oder Social-Media-Kanäle zu bedienen, ist halt, nimmt einfach viel Zeit in Anspruch. Ja. Wir machen das total gerne, weil uns die Community oder die Frauen, die da mit uns aktiv sind, wahnsinnig viel geben. Und wir ganz viel mitnehmen und ganz viel Empathie immer entgegengebracht bekommen. Aber es ist natürlich, also ja, das ist halt ein Herzensprojekt auf jeden Fall.
Ja, aber ich kann nachvollziehen, dass das einfach auch sehr viel Arbeit ist im Hintergrund, ne? Und sehr viel auch an Koordination ja auch verlangt. Und selbst wenn alles digital läuft, wo man ja im ersten Moment denkt, das ist vielleicht etwas einfacher als Dinnerrunden zu organisieren, aber das ist ja trotzdem unfassbar viel, was da noch dran hängt. Also ja, vor allem, wenn man das in so einer Regelmäßigkeit dann macht und noch diesen inhaltlichen Input liefert. Habt ihr dann immer so Gastspeaker dabei oder ist es manchmal auch einfach nur ein Talk unter euch? Wie kann man sich das vorstellen, wie ihr es jetzt zumindest dieses Jahr in der Corona-Krise sozusagen gelöst habt?
Also da haben wir es tatsächlich so gelöst, dass wir konkrete Angebote gemacht haben und uns ja Speakerinnen eingeladen haben oder halt Workshop-Formate gemacht haben. Wir haben zum Beispiel einen Workshop gemacht zum Thema Vision Board, was wir dann auch mit einer Coachin erarbeitet haben. Dann haben wir einen Lego-Workshop gemacht, Lego Serious Play, super spannende Methode.
Für Erwachsene sozusagen dann ein Lego-Spiel.
Genau, okay. Meine beiden Mitgründerinnen können da viel, viel mehr zu erzählen, weil sie jetzt auch noch eine kleine Ausbildung in dem Bereich gemacht haben. Es ist wirklich wahnsinnig spannend und cool, wie man Lego auch ins Arbeitsleben, Workshop-Leben mit einbauen kann. Das haben wir gemacht. Es war für viele auch neu. Dann haben wir genau das Online-Wine-Tasting haben wir mit einer jungen Winzerin gemacht, mit der ich schon lange in Kontakt bin, die wir irgendwie ein bisschen unterstützen wollten in der Zeit. Es war sehr witzig. Kannst du dir vorstellen? Das glaube ich.
So ein ganzer Abend.
Genau. Und ja, dann haben wir aber auch dazu besprochen, wie es eigentlich ist, in Lockdown-Zeiten Single zu sein. Ja, wie geht Daten ohne Tinder? Ja, also das war auch total spannend und ich glaube, das wurde auch sehr gut angenommen von der Community. Und wir sind natürlich, freuen uns aber natürlich, wenn es irgendwann wieder möglich ist, Dinnerrunden zu machen und da Frauen auch eine Bühne zu geben, die sich, die was zu sagen haben und die gerne was sagen wollen.
Ja, wie kann man Teil von eurer Community werden? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Modelle sozusagen, geschlossene, offene. Wie wählt ihr sozusagen aus oder ja, beschränkt vielleicht den Eintritt, wer weiß?
Genau, das machen wir gar nicht. Also bei uns kann tatsächlich jeder dabei sein, der gerne möchte. Wir haben auch kein Mitgliedschaftsmodell, sondern bei uns abonniert unsere Newsletter, folgt uns auf Instagram, geht mit uns in den Austausch. Das Einzige, was wir tatsächlich haben, ist eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo aber auch eigentlich jeder beitreten kann. Da gibt es halt so ein paar Fragen, die man beantworten muss oder man schreibt uns vorher auf Instagram an. Und dann ist das gar kein Problem. Da tauschen wir uns mit unseren Mitgliedern. Das ist also tatsächlich der einzige Raum, wo wir uns wirklich geschlossen austauschen. Aber sonst sind wir froh über jede Frau, die Lust hat, sich einzubringen und die gerne Teil von unserer Community sein möchte. Und ich glaube, was uns vielleicht auch nochmal so ein bisschen unterscheidet von anderen Netzwerken, ist, dass wir gar nicht so den Fokus auf Business legen, sondern wirklich auf Herzlichkeit, auf Emotionen und auf Support oder Unterstützung. Und da einfach total aktiv sind und unsere Frauen unterstützen wollen, indem wir Role Models geben, die bei uns in der Community sind. Aber es geht uns auch viel um Learn and Growth. Wir hatten jetzt letztens die Diskussion, ich finde ja Lernen und Lehren auch total schön als Begriff, dass wir lernen wollen, aber dass wir auch lehren wollen und die Frauen, die bei uns Teil sind, die auch wahnsinnig viel weiterzugeben haben. Und wir das auch ermöglichen wollen, anderen den Zugang dazu zu geben.
Ja, da hast du jetzt schon viele Punkte angesprochen. Wahrscheinlich eben dieser regelmäßige Austausch, dieses Mehrwertstiftende ja auch, ne, so dass man da hingeht und dann irgendwie klüger, weiser oder entspannter einfach rausgeht aus den Treffen.
Genau.
Das sind ja so Faktoren, die halt super wichtig sind, weil ich spreche gerade halt super viel über das Thema auch Community Building und das kannst du ja auf unterschiedlichste Weisen vollziehen, ne? Gerade im digitalen Raum, aber ihr macht es ja sowohl analog, also mit so echtem Austausch, echten Gesprächen, die nicht nur in Kommentarspalten stattfinden, dann ja eben nochmal eine Ecke komplexer vielleicht auch ist, aber hast du noch so, ich weiß auch nicht, gibt es da noch so Erfolgsfaktoren oder ist es einfach mehr so ein beständiges Präsentsein, Dasein, Zuhören, Input geben, Output rausholen, zuhören und so weiter?
Ja, ich glaube, darum geht es total viel. Also, dass man zuhört, dass man andere wertschätzt, dass man Impulse gibt, dass man Impulse aufnimmt und dass man aber einfach auch eine Plattform oder wie wir auch gerne sagen, eine Bühne bildet für andere Frauen,
ja,
die gerne was sagen möchten. Und das ist, glaube ich, so das, wo, oder das weiß ich, darauf konzentrieren wir uns total und das finden wir wahnsinnig wichtig, da einfach auch aktiv zu sein.
Jetzt habt ihr diesen Herbst was super, super Spannendes gemacht, was vor allem mein Marketingherz höher schlagen lässt, weil ich beschäftige mich irgendwie ich weiß gar nicht aus welchem Grund genau, mit diesem Thema Communities und Gemeinschaften und ich versuche im Moment immer noch herauszufinden, wie Marken davon nicht profitieren können, aber wie sie das einfach unterstützen können oder auch irgendwie noch mitentwickeln und gestalten können. Und ihr habt mit Triumph in diesem Herbst kooperiert, Damenunterwäsche, Händler, soweit ich weiß, vielleicht machen die auch noch ganz viele andere tolle Dinge, aber eine sehr bekannte, sehr traditionsreiche Marke aus Deutschland. Ihr habt für die im Endeffekt eine Werbekampagne mitentwickelt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie das geschehen ist, dass Triumph mit euch als Community kooperiert hat und ihr oder auch vor allem eure Mitglieder aus der Community wirklich zu Gesichtern dieser Marke dann geworden sind.
Ja, das war für uns natürlich auch total aufregend, das zu machen, weil wir sowas vorher noch nicht gemacht hatten. Und es kam dazu auch wahnsinnig spontan, weil Triumph hatte eigentlich was ganz anderes geplant für dieses Jahr. Eine Roadshow mit vielen tollen Events, live in den verschiedenen Stores. Das fiel alles weg. Und dann ist Triumph auf uns zugekommen über eine ehemalige Kollegin von mir, die in der PR-Agentur von Triumph arbeitet. Mhm. Sarah ist eine Kollegin, die ich sehr schätze. Ja, sehr, sehr schätze. Und hat uns angeschrieben und gefragt, ob wir sowas machen würden oder würde das überhaupt gehen. Klar, weil es gab es irgendwie vorher noch gar nicht, wie man das irgendwie auf die Beine stellen könnte. Und wir haben gesagt, so ja, geht irgendwie, müssen wir uns halt mal angucken. Und dann wurden wir da im ersten Schritt vorgeschlagen und es traf irgendwie, glaube ich, direkt den Nerv, den Triumph irgendwie gebraucht hat. Und dann haben wir die Kampagne zusammen entwickelt. Und wir als HER sind tatsächlich mit unserer Community da angetreten, aber auch als Agentur, die das umgesetzt hat. Also wir haben die Konzeption gemacht und auch die Produktion. Das war natürlich unser Glück, dass wir irgendwie alle drei in dem Feld irgendwie uns eh schon auskennen und uns beruflich damit beschäftigen. Das war natürlich für uns super, weil wir natürlich auch die Agentur einfach sein konnten. Und haben das dann gemeinsam entwickelt und es war uns total wichtig, unsere Community da auch zu präsentieren und zu zeigen, was für Frauen auch bei uns im Netzwerk sind. Und dann haben wir verschiedene angeschrieben, ausgewählt, geguckt, wer passt, wer hat Lust überhaupt, wer möchte das, weil es natürlich auch ein Riesenschritt für die Frauen ist, sich da in so einer Kampagne zu präsentieren.
Ja.
Und haben dann 8 Frauen gefunden, die da richtig Lust zu hatten. Und haben dann die Kampagne umgesetzt mit Fotoshooting und wir haben einen Imagefilm ja gedreht, der auch sehr emotional ist. Und der Hebel von Triumph ist, dass es geht ja um Alltagsheldinnen und darum, tut euch was Gutes, weil ihr es verdient habt.
Mhm.
Und wir haben diesen Imagefilm gedreht und ein Fotoshooting gehabt und das Ganze ist mit dem Ziel dann online gegangen und auch mit Editorials im Print, was für uns natürlich auch total super ist und wir uns total darüber gefreut haben, mit einem Gewinnspiel, wo man auf der einen Seite natürlich Produkte von Triumph gewinnen kann, aber auf der anderen Seite auch Coaching-Formate mit drei Expertinnen aus unserer Community. Ja, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Frauen für die Kampagne, die Gesichter für die Kampagne zusammengestellt und auf der anderen Seite aber auch Frauen aus unserer Community mit da reingebracht und vorgestellt und auch wieder eine Bühne gegeben, die sich dann da präsentieren konnten. Und ja, es war Wahnsinn, auch die Reaktion und natürlich dann auch eine super PR-Agentur, ja, die das Ganze irgendwie auch nochmal gepusht hat. Und ja, es war also schon gigantisch, wenn man dann irgendwie in der B&V liest, dass irgendwie Her Germany und Triumph zusammen eine Kampagne auf die Beine gestellt haben. Das ist ganz, ganz toll und wir sind da wahnsinnig stolz drauf.
Ja, ja, ich finde das ist auf so vielen Ebenen halt interessant. Ne? Erstmal, dass ihr die Frauen dann eben ja aus eurem eigenen Netzwerk heraus sourcen konntet sozusagen. So, ihr hattet da ja wahrscheinlich schon dann irgendwen im Kopf. Und genau wie du gesagt hast, ist ja ein Riesenschritt auch für, ich sag mal, wäre ja für uns alle Normalos erstmal eine totale Entscheidung. So, will ich jetzt wirklich in einer deutschlandweiten Kampagne irgendwie mein Gesicht zeigen, ne? Und wer weiß, wer mich dann darauf hinterher noch anspricht oder so. Aber auch so ein schöner Schritt von einer Marke wie Triumph dann eben nicht auf ja, die 0815 Models zu setzen, sondern eben normale Frauen, echte Frauen so mit reinzunehmen, was ja auch ein Trend ist, der sich durchzieht eigentlich durch die ganze Werbewelt und vor allem auch die Fashionwelt in den letzten Jahren, ne, Gott sei Dank. Und dann eben das auch noch mit deren Background und Story zu verknüpfen, dass es eben auch nicht nur das Aussehen ist, sondern alles, was da noch mitschwingt und die noch mit reingeben können an ihrer Persönlichkeit. Das finde ich total schön an der Kampagne.
Ja, total. Und es ist ja auch ein Teil, es ist ja auch ein POS, ne? Also drei Bilder wurden dann von Triumph ausgewählt, die tatsächlich jetzt am POS stehen. Das ist irgendwie, ja, es ist
ganz surreal.
Ganz surreal und wir schweben irgendwie auch immer noch auf einer Wolke und wie gesagt, sind total froh, dass wir die Möglichkeit hatten, das zu machen und dass es auch Triumph einfach auch ein super toller Partner ist, ja, die auch für Support stehen, einerseits Frauen zu supporten, aber auch den Körper von Frauen zu supporten im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, sie sind dazu da, um zu stärken. Ja. Und das ist total super. Wir hatten in dem Zug ja auch eine Kooperation mit der Emotion, mit einem Panel-Talk, wo wir über Alltagsheldinnen geredet haben und dann auch nochmal eine Podcast-Aufnahme, wo dann Birgit von uns gesprochen hat, was auch super inspirierend und toll war. Und auch bei dem Panel-Talk, da waren halt, es war draußen, es war kalt, es hat geregnet und es saßen irgendwie trotzdem mit sehr, sehr großem Abstand irgendwie 20 Frauen da, die mitgefiebert haben und mitgeredet haben und mitdiskutiert haben und das ist es wert. Also das ist einfach da haben wir dann gesagt, okay, wow, krass, was wir jetzt hier erreicht haben, auf die Beine gestellt haben, wie viele Frauen wir jetzt damit erreicht haben, das ist echt super.
Ja, waren das dann eben auch so ein paar Erfolgsfaktoren, so dieser Real-Life-Effekt, dann die Aufmerksamkeit oder vielleicht auch das Feedback, was ihr dann direkt bekommen habt im digitalen oder analogen Raum, woran habt ihr sozusagen festgemacht oder was hat euch die Sicherheit gegeben, dass das jetzt echt ein Erfolg war? Ich glaube, es wird ja auch noch ein paar Neuauflagen geben oder vielleicht noch weitere Projekte.
Ja, das hoffen wir natürlich auf jeden Fall. Ja, das war jetzt ja unser Schritt erst dahin, tatsächlich uns auch als Agentur zu verstehen und unsere Community auch als Influencer zu sehen, ja. Frauen, die jemand anderen oder andere Frauen was sagen können, beeinflussen können, was weitergeben können. Und die Erfolgsfaktoren, an denen wir ein bisschen was festmachen können, ist auf jeden Fall das Feedback, was wir bekommen. Wir sind jetzt ja auch erst seit kurzem auf Instagram aktiv und auch auf LinkedIn aktiv. Da tasten wir uns jetzt gerade auch so ein bisschen ran. Und das ist auch der erste Aufschlag, den wir da quasi machen, ist halt mit dieser Kampagne. Und das Feedback ist echt super. Also in den Kommentaren, in direkten Nachrichten, was wir aus der Community hören, wie die Kampagne ankommt, ist super. Was wir auch in den Medien, was wir da mitbekommen. Ich bekomme es natürlich auch mal ein bisschen anders mit, weil ich natürlich auch viele Redakteure kenne, die dann
ihre echte Meinung noch kurz kundtun.
Die dann ein Mailing bekommen haben und sagen, oh krass, Henrike, da bist du ja drin. Ja, ja. Das ist ja Wahnsinn. Cool, was ihr da macht. Ja. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das ist total schön zu sehen und zu hören, was wir da zurückgespielt bekommen. Und natürlich merken wir es auch an den Frauen, die uns jetzt folgen und die jetzt einfach auch mit in der Community sein möchten, die uns anschreiben. Unser Newsletter hat viele, viele neue Abonnentinnen. was uns auch total freut, weil wir da auch noch ganz am Anfang sind. Wir haben, glaube ich, jetzt erst 3 Newsletter rausgeschickt und wollen das weiter pünktlich zum Monatsanfang machen.
Sehr gut.
Der für diesen Monat ist noch nicht raus, falls man sich noch anmelden möchte.
Am 5. November.
Am 5. November.
Das geht noch.
Oder generell.
Ja, genau.
Irgendwann, genau. Es ist aber wirklich, den Zuspruch, den wir bekommen, der ist unglaublich. Und wir haben ja eigentlich die ganze Kampagne auch mit Frauen aus der Community umgesetzt. Sei es das Styling, sei es das Hand-Make-up, sei es das Catering, das waren alles Frauen aus der Community, die das mit aufgebaut haben und damit mit dabei waren.
Ja. Was glaubst du denn, macht es für Marken dann eben vorteilhaft? Ich glaube, du hast jetzt schon ganz viele Vorteile aufgezählt, so alleine was vielleicht auch die Effizienz in der Produktion angeht, die Tatsache, dass ihr einfach schon super nativ wisst, wer passt da, ne, weil ihr die Leute halt wirklich persönlich kennt und mit denen regelmäßig Abend esst. Und was gibt's vielleicht auch für Nachteile, mit Communities zu arbeiten? Also an die ich jetzt vielleicht auch gerade noch nicht so denken kann, aber Dinge, wo du sagst, boah, ja, das ist vielleicht ein bisschen komplizierter mit uns, aber es lohnt sich oder so.
Gibt natürlich keinen einzigen Nachteil.
Genau.
Auf gar keinen Fall. Nein, ich glaube tatsächlich, dass es super, super viele Vorteile gibt. Ich glaube, ein Nachteil könnte sein, dass man immer sich mit sehr vielen Menschen abstimmen muss.
Ja.
Also es ist, eine Community ist nicht nur ein Model und ein Influencer oder vielleicht auch mal 3 Influencer, sondern es sind einfach mehrere Menschen daran beteiligt, die sich abstimmen müssen. Und du bist natürlich wie auch bei jeder anderen Kampagne mit Real People Kampagnen.
Genau.
Das musst du dich halt drauf verlassen, dass die auch wirklich am Start sind und dass die auch wirklich performen. Was bei uns jetzt total super geklappt hat, auch wir hatten eine dabei, die war an dem Tag irgendwie gar nicht so gut drauf, ja. Aber unsere Superstar-Fotografin Lydia hat die so aus sich rausgelockt, ja. Das ist irgendwie total schön, weil dann braucht man natürlich auch die richtigen Leute, die das irgendwie mittragen. Ich glaube, das ist, glaube ich, so der Faktor, auf den man sich einlassen muss und dann
der
auch
Faktor Mensch
muss,
sozusagen,
genau, ne? Oder darauf vertrauen muss, dass die Community das bewerkstelligen kann oder halt diejenigen, die es produzieren. Ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, ist bei uns was ganz Besonderes, dass wir auch selber die Produzenten sein können.
Ja.
Und da natürlich auch nochmal ein ganz anderes Vertrauen da ist, ja, als wenn jetzt eine große Agentur das machen würde.
Ja, ich glaube halt, dass man dann noch eher davon ausgehen kann, dass es euch auch unfassbar wichtig ist, dass es wirklich on point und mit Fürsorge richtig gut gemacht wird sozusagen, ne? Also so, weil ihr es eben, es ist so euer Baby sozusagen in dem Moment, ihr kennt die Leute, die das machen, so, ich glaube, da ist man noch persönlich auch ganz anders investiert und ich könnte mir vorstellen, dass dann auch, was die Qualität am Ende angeht, da ist vielleicht einfach ein Müh mehr sitzt, ne? Ohne jetzt großen Agenturen oder tollen professionellen Produktionen oder so irgendwas absprechen zu wollen, aber wenn du das immer machst, jeden Tag so, dann ist halt jede Produktion wie jede andere sozusagen. Und wenn du es mit deinen Freundinnen oder genau richtig guten Bekannten und Partnern machst so und wo es noch was Besonderes ist, weil es für euch quasi eine Experience ist, so als Gemeinschaft, dann ist es bestimmt von Vorteil. So ein Gefühl, was noch mitschwingt, ne?
Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch die Wertschätzung, die wir uns untereinander auch, die wir untereinander haben, einfach weil, ich glaube natürlich, unsere Frauen, die jetzt auch damit dabei waren, die haben das auch nicht umsonst gemacht, ne? Also die haben natürlich alle auch was dabei verdient, was uns total wichtig war, dass wir gesagt haben, so, nee, das sind, die investieren Zeit, die investieren ihre Persönlichkeit und das muss einfach auch dementsprechend gewertschätzt werden und honoriert werden. Und das ist total wichtig, dass man da ja einfach eine gewisse Wertschätzung auch allen gegenüber hat. Und das ist, glaube ich, also wenn man eh persönlich verbunden ist, wir haben auch mit allen Frauen natürlich eine Geschichte. Manche waren schon auf Events, manche waren schon Speakerin bei uns, manche sind total aktiv in der Community. Es gehört irgendwie alles zusammen. Und die Frauen vernetzen sich jetzt auch wieder ganz, ganz neu untereinander. Ja, das ist auch eh eins, glaube ich, was eine Sache, die bei uns ganz besonders ist, dass wir nachhaltige Verbindungen schaffen, ja, dass die Frauen sich nicht nur einmal gesehen haben und getalkt haben, sondern danach Freundschaften entstehen, coole Ideen entstehen, es muss noch nicht mal irgendwie Business sein, sondern es können coole Initiativen sein oder neue Kontakte, die sich irgendwie dann auch wieder überschneiden, die sich gegenseitig unterstützen können. Und so war das jetzt hier halt auch, ne? Da sind auch Frauen aufeinander gestoßen, die sich vielleicht auch noch gar nicht kannten, die dann jetzt gesagt haben, so, oh mega, dass ich dich kennengelernt habe, hat mir jetzt gerade in dem Moment so gut getan. Und ich muss auch sagen, jetzt komme ich wieder ein bisschen ins Reden, aber auch dieses Thema Alltagsheldinnen ist einfach so wahnsinnig wichtig, weil viele, viele Frauen haben, glaube ich, immer so vor dem Bild, okay, eine Alltagsheldin bist du, wenn du irgendwie 3 Kinder hast, Homeschooling machst, deinen Job hast und da irgendwie jonglierst und ganz, ganz viel machst. Oder wenn du eine Frau bist, die irgendwie vielleicht einen systemrelevanten Job hast, ne, und da irgendwie total gebraucht wirst. Und viele sehen sich selber gar nicht als Alltagsheldin. Und als wir dann gefragt wurden, ja, okay, was macht denn eine Alltagsheldin aus, habe ich zum Beispiel gesagt, ich finde es total toll, wenn mir jemand zuhört. Ja, wenn es bei mir irgendwie zwickt oder irgendwas nicht so cool ist und ich dann jemanden anrufen kann, eine Freundin oder meine Mama oder meine Schwester oder auch meine Oma, ja, und die mir einfach 10 Minuten Zeit schenkt und ich danach aus dem Gespräch gehe und denke, okay, jetzt fühle ich mich besser, dann feiere ich die Frau einfach und sage, danke, das ist so mega, dass du mir jetzt irgendwie ein gutes Gefühl gegeben hast. Und das ist für mich eine Alltagsheldin. Ja, und ich glaube, da nochmal zu zeigen, dass irgendwie, ja, dass wir alle Alltagsheldinnen sind.
Oh mein Gott. Ja, sehr schön. Ja, applaudiere ich ganz laut und sage, ja, genau. Finde ich total wichtig. Ich habe heute auch irgendwo so typische LinkedIn-Sprüche, aber die mich irgendwie in dem Moment auch gut abgeholt haben, gesehen, wo es einfach auch, ich glaube, das war jetzt eher noch ein bisschen mehr auf den Lockdown bezogen, so, hey, bitte denke nicht, dass du jetzt in diesen 4 Wochen 5 Kilo abnehmen oder ein Sixpack produzieren musst oder irgendwie mit neuen Sprachkenntnissen da rausgehen musst. Es reicht, wenn du einfach nur durch diese Zeit kommst. Das ist schon super, so, ne? Und egal wie, so nach dem Motto, aber hey, es ist gerade für alle irgendwie weird, so gerade dieses Jahr, auch diese Phase jetzt gerade, also für alle zur Einordnung, die US-Präsidentschaftswahl wird gerade irgendwie seit 2 Tagen ausgezählt. Man weiß immer noch nicht ganz, was passiert. Das ist irgendwie,
kann auch dauern.
Ja, genau, es ist in so einer ganz komischen Wartehaltung gerade, das ganze Jahr irgendwie. Und ich glaube, gerade jetzt so muss man sich darauf besinnen, dass die kleinen, schönen Momente irgendwie immer wichtig waren, aber gerade jetzt noch wichtiger vielleicht sind. Und dieses Zuhören, genau wie du gesagt hast, die Empathie vielleicht auch, vielleicht einfach mal ein Lächeln. So. Das sind Dinge, die wir noch viel mehr honorieren müssen. Voll schön. Genau, jetzt so ein bisschen so zum Ende hin, das war eigentlich schon ein total toller Abschlusssatz, aber was mich natürlich interessieren würde, nachdem ihr jetzt ja so, so beschwingt, positiv mit tollen neuen Erfahrungen und Erkenntnissen auch aus dieser Produktion gegangen seid, ist es denn dann eine Richtung, in die ihr euch noch weiterentwickeln wollt, dass ihr sozusagen für Brands, für Partner offen seid und sozusagen das auch noch weiter professionalisiert und dann vielleicht auch ja zu so einer Art Community werdet, die regelmäßig solche Art Partnerschaften und Kooperationen umsetzt?
Ja, das wäre natürlich ein großer Traum und auch großer Erfolg für uns, wenn wir das weiterhin auch machen könnten. Wir haben ja auch schon vorher mit so kleinen Sponsorships gearbeitet. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Dinner gemacht haben, dann wurde das bezahlt oder gesponsert oder wir hatten ein Restaurant oder Hotel, die uns da eingeladen haben. Also wir hatten schon immer auch kleine Partner oder eine kleinere, Partnerschaften, die wir da gemacht haben. Aber sowas, wie wir jetzt gemacht haben, war das erste Mal und das wollen wir auf jeden Fall gerne weitermachen, weil wir auch glauben, dass einfach unsere Community oder die Frauen, die bei uns in der Community sind, da einfach wahnsinnig viel zu erzählen haben und man da ganz viele verschiedene tolle Sachen machen kann. Und wir haben natürlich auch schon viele Ideen im Hinterkopf für das nächste Jahr, was man machen könnte und sind aber auch Triumph super dankbar, dass sie uns das Vertrauen geschenkt haben und hoffen natürlich, dass das vielleicht auch noch weitergeht und dass wir da auch noch mehr machen können und sind da ganz, ganz dankbar, dass wir da so einen guten Einstieg geschafft haben. Und ich glaube aber, also ich finde auch bei anderen Communities sieht man es ja auch, dass sowas auf jeden Fall interessant ist. Natürlich haben wir jetzt nochmal einen Schritt weiter gewagt und eine große deutschlandweite, nee, sogar dachweite Kampagne realisiert haben. Aber es ist auf jeden Fall was glaube ich, so weitergehen könnte und wo wir auch super Bock drauf hätten, da das nochmal weiter aufzubauen.
Ja, super spannend. Also ich glaube, das wird man in der Form noch von manchen Stellen wahrscheinlich sehen, weil diese Netzwerke und Communities gründen sich ja auch in ganz anderen Bereichen. Gerade, ich meine, klar, Female Empowerment Netzwerke gibt es im Moment auch viele, aber auch in anderen Feldern. Jetzt reden wir ja hier in der Regel eigentlich immer über Influencer-Marketing und Influencer im super klassischen Sinne. Aber wer sind denn für dich Leute, die dich beeinflussen oder ab wann ist man in deinen Augen überhaupt oder ja, ein Influencer? Was ist für dich Influencing?
Für mich ist Influencing, ich glaube, das, was du auch immer sagst, jeder Mensch ist ein Influencer oder kann ein Influencer sein. Das finde ich stimmt total. Und für mich ist es immer wahnsinnig wichtig, dass ich von denen, von denen ich sage, okay, die haben wirklich einen Impact oder eine Reaktion bei mir hervorgerufen, sind die, wo ich wirklich auch was in meinem Leben verändert habe, wo ich wirklich darauf geachtet habe, dass ich da einfach einen Rat auch annehme.
Ja.
Und das ist zwei Beispiele, nenne ich mal kurz. Das ist zum einen Claudi Zakrocki, die wirklich jetzt, also sich selber nicht auf gar keinen Fall Influencer nennt, sondern eher, dass sie eine Persönlichkeit, eine Medienpersönlichkeit ist. Mhm. Aber ich finde sie erstmal von ihrem Style her total super, total ansprechend für mich. Ich habe auch schon öfter Sachen nachgestylt, ja, und geguckt, was wie sie Sachen kombiniert. Ich finde ihren Interior-Stil total super. Ich finde ganz toll, wie sie nach außen auftritt, auch in externen Medien, was sie für Interviews gibt und wo sie sich da platziert. Und ich finde, sie sagt, zu den richtigen Sachen hat sie eine Meinung und gibt das weiter auch nicht, ja, irgendwie so randommäßig, sondern ich habe immer das Gefühl, dass das, was sie sagt und das, was sie weitergibt, dass sie da total hintersteht und da auch wirklich Ahnung von hat.
Ja, Claudi, sie muss man sagen, Chefredakteurin von Refinery 29, oder? Macht sie das
nicht? Genau,
ja,
genau.
Sie perfekt, ist bei
Refinery 29 und Vice Media Group. Refinery ist ja gekauft worden von der Vice Media Group und da ist sie, genau, sie Vice President.
Sehr gut. Ja, ich bin auch ein riesiger Fan ihres Instagram-Auftritts. Ich folge da schon seit vielen Jahren und bin auch immer jedes Mal inspiriert.
Ja, auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall total. Und die zweite Person ist Janine Dudenhöfer. Die ist oder nennt sich selber Sustainable Stylist, was ich super spannend finde und tatsächlich durch sie meine Lebensweise auch geändert habe. Ne? Wie ich einkaufe, ich komme ja auch wirklich aus der Mode-PR, habe mein Leben lang wie wild geshoppt, ja, egal wo, Hauptsache die neuesten Trends, und mache das gar nicht mehr. Ich kaufe wirklich hauptsächlich pre-owned, ich tausche auch gerne Sachen. Ich schaue immer, was sie für Tipps hat, wie man irgendwie noch nachhaltiger leben kann. Und das finde ich super wertvoll und auch total wichtig, dass man da sich auch so ein Role Model sucht, dem man folgen kann und es nicht total abwegig ist. Also sie würde, glaube ich, auch niemals sagen, du darfst dir auf gar keinen Fall jemals wieder was Neues kaufen. Aber die Impulse, die sie gibt, finde ich sehr bereichernd und dass man auch im Kleinen das irgendwie auch umsetzen kann, irgendwie ein nachhaltigeres Leben zu führen.
Großartig. Ja, ich habe auf LinkedIn gesehen, ich weiß nicht, ob sie das war, die auch gezeigt hat, wie man coole Outfits eben designen kann oder stylen kann, die man einfach schon im Schrank hat, ne? So, dass sie zu den Leuten hinfährt und sagt so, hey, du hast doch schon alles und ich zeig dir einfach, wie du das anders und aufregender zusammensetzen kannst. Sehr, sehr guter Ansatz auf jeden Fall.
Ja, super. Also wirklich auch total zeitgemäß und sollte jeder ausprobieren. Macht sie auch online Schrankchecks.
Oh, perfekt. Gerade für die jetzige Zeit, sehr gut. Zum Abschluss wird jeder Gast gefragt, wer seine persönlichen Influencer sind. Hast du Leute, die du nicht persönlich kennst, also keine Journalisten, Medienstars oder so, mit denen du schon verbandelt bist, sondern denen du einfach vielleicht im Netz folgst, deren Kommunikationsstränge du gerne liest, die dich in deinem Handeln beeinflussen?
Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich die Leute persönlich kenne. Also ich muss nicht mit denen arbeiten und gar nicht eng befreundet sein.
Ja.
Zumindest mal vielleicht getroffen haben oder so, finde ich es gut und bringt mich auch den Menschen näher. Und ich glaube, wen ich ganz, ganz toll finde, ist Fabian Hart.
Kenne ich gar nicht.
Ein Journalist, der sich richtig, richtig gut positioniert hat. Bei ihm geht es viel um die neue Männlichkeit, also wie man sich als Mann definieren sollte. Hat eine Kolumne auf Vogue.de und auch einen eigenen Podcast. Das finde ich total spannend, was er macht. Dann finde ich super spannend Laura Karasek.
Ja.
Finde ich wahnsinnig toll, wie sie sich in kürzester Zeit positioniert hat. Hat super Bücher geschrieben. Ja, die sind echt, ich lache bei jeder Geschichte, finde das toll, wie sie irgendwie mit dem Thema Weiblichkeit und sich sexy anziehen umgeht, finde ich, macht sie grandios. Und sie ist vor allem auch natürlich viel in externen Medien unterwegs. Ne? Also ja. Sie macht das nicht alles über ihre eigenen Kanäle, sondern gibt auch viele Interviews und ist in vielen Podcasts zu Gast. Das finde ich total super. Dann finde ich auch spannend, Lori Haberkorn ist eine Astrologin, die mich auch so ein bisschen auf den Trichter gebracht hat, ja, mich irgendwie noch mehr mit der modernen Spiritualität zu beschäftigen.
Okay.
Da irgendwie ein bisschen mehr einzutauchen. Die macht das wirklich grandios und holt das irgendwie so aus der Wahrsager-Ecke hinaus in coole, lifestyleige
sehr gut.
lifestyleige Ecke. Und ja, das sind, glaube ich, so die drei, mit denen ich nicht zusammenarbeite und die ich nicht näher kenne, die ich aber schon mal getroffen habe.
Sehr schön. Aber es ist eine coole Mischung, finde ich. Versuche ich alle zu verlinken, weil ja, da in die zwei, die ich noch nicht kenne, will ich auf jeden Fall selber noch eintauchen. Ja. Sehr gut. Und dann zum Abschluss eine These für die Zukunft. Ich meine, wir haben jetzt schon ein bisschen in die Zukunft geblickt, vielleicht bezogen auf ja auch nochmal mehr personenzentrierte Kommunikation oder Communities, je nachdem, was glaubst du oder was für Themen bewegen dich gerade, die du glaubst, in der Zukunft noch wichtiger werden?
Also ich glaube, was ich jetzt gemerkt habe, auch gerade in den letzten Monaten, ist tatsächlich, wie Agenturen aufgestellt sind. Oder kenne ich auch noch von früher aus der Agenturwelt, der All-Agency-Call, ja, wo dann irgendwie 10 verschiedene Agenturen auf verschiedenen Bereichen dabei sind. Finde ich, funktioniert auf jeden Fall, ist auch total berechtigt. Ich glaube aber auch, dass so kleinere Kollektive, die sich zusammenschließen, auf jeden Fall super Zukunftschancen haben. Und das wird auch noch mehr kommen. Also ich mache das hier auch mit einer Freundin/Kollegin zusammen, mit der wir teilen uns ein Büro. Wir sind keine Agentur, also haben nichts zusammen gegründet. Wir sind beide selbstständige PR-Berater. Sie ist auf Produkt-PR fokussiert und ich auf personenbezogene PR. Und wir haben jetzt irgendwie 4 Kunden, die wir gemeinsam betreuen. Zwei sind wir irgendwie zufällig zusammengekommen und für 2 haben wir jetzt aktiv gepitcht. Und das, glaube ich, ist tatsächlich, ja, tatsächlich die Zukunft. Das ist nicht mehr. Und auch bedingt durch die aktuelle Situation, ja, irgendwie die großen Agenturen, ja, weiß ich nicht. Ich finde sie alle toll, aber ich glaube, das
stoßen an Probleme einfach, ne?
Ja, genau. So kleine Kollektive tatsächlich die Zukunft sind.
Hier, hier. Ich danke dir sehr. Spannende These und richtig tolle Inhalte. Das war ein wunderschönes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Henrike.
Vielen Dank an dich.
Das war der Podcast mit Henrike. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Gebt mir gerne Feedback, gebt Henrike gerne Feedback auf den Kanälen, die ihr in den Shownotes findet, wie gehabt. Ich freue mich immer über eine Bewertung auf iTunes, besonders positiver Art. Das schenkt dem Podcast nochmal einen ordentlichen Boost, was die Reichweiten angeht in den unterschiedlichen Charts und Algorithmen. Hilft auch anderen Leuten, Podcasts zu diesem Thema eben zu finden und Influence noch weiter zu tragen. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wünsche euch eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.